Wer Jesus nachfolgt, spürt früher oder später die Frage in sich aufsteigen, lohnt sich das alles wirklich? Der Verlust, der Verzicht, der Weg gegen den Strom. Petrus hat diese Frage stellvertretend für uns alle gestellt. Die Antwort des Herrn sprengt jedoch unser natürliches Denken, die Belohnung des Königreichs ist real und herrlich, aber sie folgt nicht den Regeln menschlicher Berechnung, sondern dem Maß der göttlichen Gnade. Unmögliche Eintrittsbedingungen und göttliche Möglichkeit. Wenn der Herr Jesus sagt, dass es leichter sei, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher in das Königreich Gottes hineingehe, legt er den Finger auf etwas Tieferes als das Problem äußeren Besitzes. Er deckt das Wesen des natürlichen Menschen auf, der sich in seinem Haben, seiner Sicherheit und seinem eigenen Leben verankert. Die Jünger erschrecken, wer kann dann errettet werden? Sie merken intuitiv, dass nicht nur die Reichen gemeint sind, sondern ein Zustand, der jeden Menschen betrifft. Der Herr antwortet, beim Menschen ist dies unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Er verschiebt die Frage von der menschlichen Fähigkeit auf die göttliche Möglichkeit. Das Nadelöhr steht nicht nur für die Strenge göttlicher Maßstäbe, sondern für die absolute Grenze unseres natürlichen Lebens, bis hierher kann es gehen, und keinen Schritt weiter. Das Wort des Herrn, dass es leichter ist, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Königreich Gottes hineingeht, macht deutlich, dass es unmöglich ist, durch unser natürliches Leben in das Königreich Gottes einzugehen. Damit entlarvt der Herr jede versteckte Hoffnung, doch irgendwie durch Anstrengung, Askese oder religiöse Disziplin in die Realität des Königreichs hineinzukommen. Selbst wenn der äußere Besitz abgegeben wäre, bliebe im Innern doch die gleiche autonome, sich selbst behauptende Seele. Gerade hier setzt das Evangelium des Königreichs an, es verkündet nicht verbesserten Menschen, sondern einen neuen Ursprung. In Christus ist ein anderes Leben erschienen, das nicht aus Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen eines Menschen, sondern aus Gott geboren ist. Dieses Leben wohnt in den Glaubenden, um zu verwirklichen, was ihnen als Forderung begegnet. Darum kann Paulus bekennen, alles vermag ich in ihm, der mich stark macht. Die Gebote des Königreichs sind dann nicht mehr wie eine Mauer vor uns, sondern wie ein Fenster, durch das wir sehen, wer Christus in uns sein will. Wer so lernt, sich vom Zentrum des eigenen Ichs auf das innewohnende Leben Christi hin zu verlagern, erfährt eine stille, aber reale Verwandlung. Das Festhalten wird zu einem Loslassen, das aus Vertrauen wächst, die Angst vor Verlust verwandelt sich in eine Freiheit, die sich von Christus her nährt. Unter derselben Forderung, die vorher drückte, wird das Herz leicht, weil die Kraftquelle gewechselt hat, nicht mehr wir, die etwas für Gott schaffen müssen, sondern er, der in uns wirkt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen. Die scheinbar unerreichbaren Bedingungen des Königreichs werden so zu Wegweisern, die auf den Herrn in uns hinzeigen. In dieser Perspektive verliert die Frage, wie kann ich das schaffen, ihre Schwere. Sie wird abgelöst von einer stilleren, tieferen Frage, Herr, wie willst du dich hier in mir erweisen? Dann wird auch das Nadelöhr nicht mehr als Drohung, sondern als Verheißung verstanden. Es markiert das Ende unserer Möglichkeiten und den Anfang seiner Geschichte mit uns. Wer sich darauf einlässt, entdeckt nach und nach, dass die Unmöglichkeit des Menschen nicht das letzte Wort hat, sondern der Raum ist, in dem die Möglichkeit Gottes leise, aber gewiss aufgehen kann. Alles vermag ich in ihm, der mich stark macht. Die Unmöglichkeit, aus unserem natürlichen Leben in das Königreich der Himmel zu gelangen, ist keine dunkle Nachricht, sondern eine befreiende. Sie entbindet von dem Druck, sich selbst königreichstauglich machen zu müssen, und lenkt den Blick auf Christus als das innewohnende Leben. Wo das eigene Können an seine Grenze kommt, beginnt das stille Wirken dessen, der in uns wohnt. Es ist ein Weg der Entlastung, auf dem die harten Worte des Herrn zu Türen werden, durch die seine Kraft und sein Frieden in unser tatsächliches Leben eintreten. Die zweifache Belohnung des Königreichs, jetzt und im kommenden Zeitalter. Als Petrus nach dem Gespräch mit dem reichen Jüngling sagt, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt, was wird nun uns werden, kommt ein sehr menschliches Empfinden zum Vorschein. In seinem Herzen steht eine unausgesprochene Rechnung, wir haben investiert, welchen Ertrag dürfen wir erwarten? Der Herr weist diese Frage nicht schroff zurück, sondern nimmt sie ernst und weitet sie zugleich. Zunächst richtet er den Blick auf die Gegenwart. Nachfolge um des Königreichs willen bedeutet reale Verluste, Häuser, vertraute Bindungen, Sicherheiten. Dennoch verspricht der Herr eine konkrete, erfahrbare Ersetzung schon in diesem Zeitalter. Im Licht der Evangelien und der Apostelgeschichte wird deutlich, wie dieses Versprechen Gestalt annimmt, die Gemeinschaft der Glaubenden, das Teilen von Häusern, Tischen, Herzen. Die Belohnung des Königreichs besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil gilt für dieses Zeitalter, der zweite für das kommende Zeitalter. Der erste Teil der Belohnung des Königreichs bezieht sich vor allem auf das Materielle und auf natürliche Dinge. Wenn wir um des Königreichs willen oder um des Namens des Herrn willen all diese Dinge verlassen, wird der Herr uns hundertfach belohnen. Lukas hält dieses Versprechen so fest: Es ist niemand, der Haus oder Eltern oder Brüder oder Frau oder Kinder verlassen hat um des Reiches Gottes willen, der nicht Vielfältiges empfangen wird in dieser Zeit und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Die vielfache Gabe in dieser Zeit ist die Erfahrung, in der Gemeinde ein geistliches Zuhause zu finden, Geschwister und Mütter, mit denen Leben, Besitz und Lasten geteilt werden. Es ist das Erfahren des Leibes Christi als eines Raumes, in dem keiner für sich allein trägt, in dem Häuser geöffnet und Herzen weit werden. So antwortet der Herr schon jetzt auf das, was um seinetwillen losgelassen wird, nicht immer in äußerem Überfluss, aber in einer Qualität von Beziehung und Versorgung, die man sich selbst nicht hätte geben können. Doch der Herr bleibt nicht bei der Gegenwart stehen. Er spannt den Horizont weiter und spricht vom kommenden Zeitalter, von Thronen, vom Mitregieren in der Wiederherstellung aller Dinge. Was heute verborgen im Glauben gelebt wird, soll in der Offenbarwerdung des Königreichs offenbar werden. Die Schrift beschreibt diese Zukunft mit nüchternen, aber gewaltigen Worten: Gesegnet und heilig ist, wer an der ersten Auferstehung teilhat, über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und werden mit ihm 1000 Jahre lang regieren. Hier wird deutlich, die Belohnung des Königreichs ist nicht nur eine Art Belohnungssystem, sondern die voll entfaltete Gemeinschaft mit Christus in seinem Königtum. Wer diese zweifache Perspektive, jetzt und dann, annimmt, beginnt, die eigenen Verluste anders zu deuten. Was zunächst wie ein einseitiges Opfer erschien, erweist sich im Rückblick als der Weg in einen reicheren Raum. Das, was um Christi willen aufgegeben wurde, wird von ihm nicht gering geachtet, aber es verliert sein Gewicht im Vergleich zu dem, was er schenkt, ein Haus aus lebendigen Steinen in der Gegenwart und eine Teilhabe an seiner Herrschaft in der Zukunft. So wird die Frage, was wird nun uns werden, allmählich in Dankbarkeit verwandelt, in das stille Staunen darüber, wie weit der Herr sein Versprechen auslegt, weit über jede ursprüngliche Rechnung hinaus. Er aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Eltern oder Brüder oder Frau oder Kinder verlassen hat um des Reiches Gottes willen, der nicht Vielfältiges empfangen wird in dieser Zeit und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Die Verheißung der zweifachen Belohnung, im jetzigen Zeitalter und im kommenden, lädt ein, Verluste im Licht einer größeren Geschichte zu betrachten. Die Erfahrung, in der Gemeinschaft der Glaubenden angenommen und getragen zu sein, ist bereits ein Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit. Nichts, was um Christi willen losgelassen wurde, bleibt im leeren Raum, es wird von ihm auf eine Weise beantwortet, die nicht immer sichtbar, aber immer reich ist. So kann Nachfolge von dem Ton der Berechnung zu einem Weg des Vertrauens werden, auf dem die Gegenwart des Herrn und die Aussicht auf sein Königtum das Herz still und zugleich erwartungsvoll machen. Das Gleichnis von den Arbeitern, Belohnung aus Gnade, nicht aus Berechnung. Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg setzt genau dort an, wo Petrus gefragt hatte, was wird nun uns werden? Der Hausherr geht zu verschiedenen Stunden des Tages auf den Markt und ruft Arbeiter in seinen Weinberg. Die ersten einigen sich mit ihm auf einen Denar, ein klarer Vertrag, ein fester Lohn. Später holt er Arbeiter ohne konkrete Lohnabrede, er verspricht nur, das Rechte zu geben. Als der Abend kommt, beginnt der Hausherr bei den Letzten mit der Auszahlung und gibt jedem einen Denar. Diejenigen, die den ganzen Tag getragen haben, fühlen sich übergangen, sie messen Arbeitszeit, Mühe und Last und erwarten entsprechend mehr. In ihrem Empfinden ist der Hausherr ungerecht. Um 19.30 Uhr und das Gleichnis in 20:1-16 zu verstehen, müssen wir erkennen, dass Petrus in geschäftlichen Kategorien dachte. Diese geschäftliche Denkweise wurde in 19 Stunden und 27 Minuten deutlich, als er fragte, was wird nun für uns sein? Mit anderen Worten sagte Petrus: Herr, wir haben den Preis bezahlt. Was wirst du uns nun geben? Doch der Hausherr erinnert sie daran, dass er ihnen gegenüber nicht zurückhält, was vereinbart war, haben sie bekommen. Sein vermeintliches Mehr den letzten gegenüber ist nicht Ungerechtigkeit den ersten gegenüber, sondern ein Ausdruck freien Wohlgefallens. Damit wird eine falsche Vorstellung von Belohnung entlarvt, als wäre Gott ein Geschäftspartner, der nach dem Prinzip Leistung gegen Gegenleistung handeln müsste. Der Herr verteidigt seine Freiheit, gut zu sein, wie er will, er bindet sich an sein Wort, aber nicht an unsere Rechnungen. Die Belohnung des Königreichs bleibt Geschenk, auch wenn sie in Zusammenhang mit Treue und Ausharren steht. Sie entspringt dem Herzen dessen, der einen Weinberg hat und sich über Arbeiter freut, nicht der Bilanz eines Rechnungswesens. Im Licht dieser Geschichte gewinnen auch unsere Kosten ein neues Gesicht. Was wir für Christus aufgeben, erscheint uns oft wie ein hoher Preis, verpasste Chancen, begrenzte Karrieren, unerfüllte Sicherheiten. Paulus beschreibt seine eigene Bilanz überraschend scharf, doch noch mehr, ich sehe auch alle Dinge als Verlust an wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um seinetwillen habe ich den Verlust aller Dinge erlitten und sehe sie als Abfall an, damit ich Christus gewinne. Was vorher als Kapital erschien, wird im Angesicht Christi zu Ballast. Dann wird die Belohnung des Königreichs nicht als Gegenleistung wahrgenommen, sondern als etwas, das völlig die Dimension dessen übersteigt, was wir eingebracht haben. Wer das erkennt, beginnt innerlich anders im Weinberg zu stehen. Die Frage, wie lange und wie schwer man gearbeitet hat, verliert ihre zentrale Bedeutung. Wichtiger wird, dass man überhaupt dort sein darf, unter seinem Ruf, unter seiner Sonne. Der Neid auf die Letzten, das ständige Vergleichen von Wegen und Aufgaben weicht einem tieferen Frieden, der Hausherr weiß, was er tut, er ist weder geizig noch ungerecht, sondern souverän in seiner Güte. In diesem Vertrauen wird das Dienen leichter, das Warten stiller, und die Aussicht auf die Belohnung des Königreichs trägt nicht mehr den Geschmack der Berechnung, sondern den Duft der Gnade. Doch noch mehr, ich sehe auch alle Dinge als Verlust an wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um seinetwillen habe ich den Verlust aller Dinge erlitten und sehe sie als Abfall an, damit ich Christus gewinne. Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg lädt dazu ein, die inneren Rechnungen, die mit Nachfolge verbunden sind, zu durchschauen. Wo das Herz lernt, die Freiheit und Güte des Herrn als Maßstab zu nehmen statt die eigene Mühe, verliert die Belohnung des Königreichs ihren Charakter als verdienter Lohn und wird wieder das, was sie im Kern ist, ein Ausdruck göttlicher Gnade. In dieser Haltung kann das Dienen im Alltag, sichtbar oder verborgen, von einem leisen Frieden durchzogen sein, der weiß, der Herr vergisst nichts, aber er belohnt nicht nach Tabellen, sondern nach seinem Herzen. Herr Jesus Christus, danke, dass du die Tür zum Königreich der Himmel geöffnet hast, obwohl wir von uns aus keinen Zugang hatten. Du kennst jedes Opfer, jeden verborgenen Verzicht und alle Fragen in unseren Herzen, und doch erinnerst du uns daran, dass deine Gnade größer ist als alles, was wir je geben könnten. Befreie uns von jeder geschäftlichen Haltung dir gegenüber und erfülle uns neu mit Vertrauen in dein gutes Wohlgefallen. Lass uns die Gemeinschaft mit dir und mit deinen Geschwistern als einen Vorgeschmack auf die kommende Herrlichkeit schätzen und in der Gewissheit leben, dass keine Stunde im Weinberg des Königs vergeblich ist. Stärke in uns die Hoffnung auf das kommende Zeitalter, in dem wir mit dir die Fülle des ewigen Lebens genießen werden. Halte unsere Herzen fest in deiner Gnade, bis wir deine Belohnung schauen, und bewahre uns darin, dich mehr zu lieben als alles andere. Amen.